Meine Eltern haben mir zum Beispiel immer erzählt, dass ich einmal sie nicht pflegen muss. Auf keinen Fall muss ich sie irgendwann pflegen.
Die Gerontologin Sonja Schiff war lange im Bereich Altenpflege tätig und beschäftigt sich beruflich bereits seit 30 Jahren mit den Themen Altern und Alter. Dennoch haben gerade diese Themen im Gespräch mit ihren Eltern keinen Platz und lassen ihre Tochter im Unklaren darüber, wie sie sich ihre Zukunft einmal vorstellen.
Und vor kurzem bin ich nach einem Besuch meiner Eltern mit dem Bus heimgefahren. Da war dann eine Nachbarin im Bus und die hat gesagt, nein, ihre Mutter hat es ja wirklich gut. Sie werden sie ja mal pflegen. Sie sind Krankenschwester, hat die Mutter gesagt. Und ich bin dann so da gestanden und habe mir gedacht, ich werde mal pflegen. Ja? Also mit mir wird da eigentlich gar nicht drüber geredet. Ja? Da wird eher so getan, als wäre das mal anders. Und da merke ich, da gibt es was Unausgesprochenes, ja, was zwar da ist, aber man findet keine Worte dafür.
Ihre langjährige Erfahrung im Bereich der Altenpflege subsumierte Sonja Schiff in einem Buch mit dem Titel 10 Dinge, die ich von alten Menschen über das Leben lernte. Einsichten einer Altenpflegerin. Zugleich mit den Lebensweisheiten, die Sonja Schiff in der Begegnung mit älteren Menschen erfahren durfte, erlebte sie auf der anderen Seite häufig überforderte Angehörige.
Ich habe zum Beispiel oft Pflegesituationen erlebt, wo eine Tochter über viele, viele Jahre die Mutter pflegt oder auch den Vater. Aber meistens wird es kompliziert, wenn die Tochter die Mutter pflegt. Also die Mutter pflegt und dann kommt einmal, und die bekommt kein Dankeschön für ihre Arbeit, sondern es ist irgendwie so ganz selbstverständlich, dass sie das macht. Und dann kommt einmal eine Woche die Schwester aus der Schweiz und übernimmt die Pflege der Mutter, weil die andere Tochter, die pflegende Tochter, auf Urlaub fährt. Und wenn dann die pflegende Tochter wiederkommt, dann hört sie wochenlang, wie toll das nicht war, dass die Schwester aus der Schweiz, nennen wir sie Susi, so eine großartige Arbeit geleistet hat. Aber sie bekommt dieses Lob nicht. Und ich habe ganz viele verzweifelnde Töchter gesehen, die dieses Lob der Mutter nicht erhalten haben. Ja, und für mich war dann auch sehr erstaunlich, und das habe ich auch sehr häufig gesehen, dass diese Tochter, die jetzt immer hört, wie toll nicht die Susi gepflegt hat, die schmeißt nicht die Arbeit hin und sagt, das mache ich jetzt nicht mehr, ich bekomme kein Dankeschön. In der Regel arbeitet die noch viel mehr und viel intensiver, und es besteht eine ganz große Gefahr, dass die zum Beispiel überpflegt, dass sie in der Pflege sozusagen bevormundet und diese Mutter pflegebedürftiger wird, als sie eigentlich sein müsste.
Nicht nur pflegende Angehörige klagen über fehlendes Lob. Innerhalb der vorangegangenen Elterngenerationen war zu loben durchaus nicht Usus. Eine Erkenntnis, die auch Katja Wehrheit vom Institut für Psychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin in zahlreichen Gesprächen mit ihren Klientinnen und Klienten gewinnen konnte.
Also es gibt ja in unserer Kultur diese Tradition, die sich zeigt an diesem Sprichwort Eigenlob stinkt. Ja? Und im Grunde genommen, die eigene Familie zu loben, ist ja fast so ein bisschen wie Eigenlob. Das heißt, es ist extrem unüblich, über sich selbst und die eigene Familie so drüber nachzudenken, dass man sagt, ja, was machen wir eigentlich gut? Was ist bei uns bewahrenswert? Und da kann ich nur zu ermuntern, das ist wie ein warmer Regen, der plötzlich ganz viel blühen lässt, wenn man das mal auch ausspricht.
Lob stand auch in der Ursprungsfamilie von Gabriele Drossos nicht auf der Tagesordnung. Im Gegenteil. Die geschiedene Mutter von 2 erwachsenen Söhnen musste bereits als Kind lernen, mit ungerechtfertigter Kritik umzugehen.
Man hat irgendetwas gemacht und das Feedback war, das ist nicht okay, ich hätte das so gemacht. Oder warum machst du das so? Oder ein ewiges Herumgezerre, wie man ausschaut. Die Haare sind zu kurz, die Haare sind zu lang, du bist zu dick, du bist... Also ein ewiges Gezerre an mir.
Dankbarkeit ist, was sich die Feng Shui-Beraterin Gabriele Drossos heute noch von ihrer Mutter wünscht. Die Beziehung zu ihr sei schon immer extrem schwierig gewesen, erzählt sie im Interview. Aufgewachsen ist sie bei ihrer Großmutter, weil ihre Mutter aus finanziellen Gründen arbeiten gehen musste. Als dann ihre um 3 Jahre jüngere Schwester Eva zur Welt kam, blieb ihre Mutter zu Hause und widmete sich vorrangig der neugeborenen Schwester. Sie war, erinnert sich Gabriele Drossos heute im Rückblick, vom ersten Augenblick an der Star der Eltern.
das sagt meine Mutter heute noch, ja, dass die Eva ihre Tochter wäre und ich bin ja gar nicht ihre Tochter. Ja. Das hat auch in der Familiendynamik viel gemacht und viel Unfrieden und Unglück und so weiter gebracht. Das macht natürlich schwer, wenn du als Kind das Gefühl hast, dass dich die Eltern sehr deutlich ablehnen, ja, und das die andere vorziehen. Und ich habe dann irgendwie versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich durfte auch nicht studieren, das hat mein Vater sehr deutlich gesagt. Er ist froh, dass ich endlich die Matura habe. Und ich habe mir dann gesucht, da war gleich nachher die Aufnahmeprüfung bei der Auer und die haben mich damals genommen. Das war damals ja noch was Besonderes. Und dann ist mein Vater sehr früh gestorben. Und das Verhältnis zu meiner Mutter war immer höllisch und wirklich schwierig. Und ich habe mir gewünscht, ich möchte mit ihr in Frieden kommen, solange sie lebt. Und dann nicht, wenn sie gestorben ist, mit viel Therapie das irgendwie aufarbeiten müssen. Weil es ist ja doch die Mutter, ne?
Jahrzehntelang stand ihre Schwester Eva im Rampenlicht der Aufmerksamkeit, während die Mutter an ihr kein gutes Haar ließ.
Also ein ewiges, zumindest habe ich so empfunden, ja, nie mich sein lassen oder nie, das ist gut oder ah, schau wie schön oder so irgendwie. Da, wenn ich habe ein paar sehr große Projekte gemacht, beruflich, da war nie ah, schön oder ich wollte Fotos herzeigen oder sowas, das interessiert mich nicht oder so irgendwie. Ja. Oder oft zu irgendwelchen Festen, ich habe sehr gern Gäste und koche sehr gern und angeblich auch ganz gut. Und ich mache da halt irgendwas und tue herum und meine Mutter, das wäre nicht notwendig gewesen, so gut ist das auch wieder nicht. Ja. Hat aber selber nie gut gekocht, ja. Nie jö, danke oder fein oder dadurch habe ich auch so in meinem Leben das Gefühl, ich komme nie an. Ja? Ich muss immer noch was machen, noch was erledigen und noch, um endlich zu entsprechen. Ja?
Heute hat Gabriele Drossos, im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester, die den Kontakt zur Mutter gänzlich abgebrochen hat, Frieden geschlossen mit ihrer Mutter, die vor einigen Jahren von ihrer Wohnung in eine betreute Einrichtung umgezogen ist, wo sie regelmäßig von ihrer älteren Tochter besucht wird.
Ich komme jetzt, sie sieht mich endlich, ja? Sie sieht mich endlich, wie ich bin. Ich habe mir so gewünscht, dass die Mami dankbar wird, ja? Und es wird in Ansätzen. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich es erleben kann und dass sie lebt und wir noch so reden können. Ich kann mit ihr sehr politisch reden, sie ist da sehr wach und macht sich gerade momentan große Gedanken und Sorgen, aber eher schon für ihre Enkelkinder, sagt sie. Weißt du, ich bin aus dem Schneider. Du bist eigentlich aus dem Schneider. Aber die Armen, wo geht das hin? Was können wir für die noch tun? Ja, die wollen Kinder haben oder wie geht es dorthin weiter?
Und in besonderen Momenten ihres Beisammenseins bekommt Gabriele Drossos auch das, was sie sich ein Leben lang gewünscht hat. Frieden und Dankbarkeit.
Wenn sie dann so atmet, wenn wir drüber reden, ja, so hätte ich vielleicht anders machen können. Ich spüre schon, dass ein Frieden kommt. Und ich kann ja auch sagen, du Mami, so wie wir jetzt miteinander reden, haben wir 60 Jahre nicht miteinander geredet. Und sagt sie, ja, dann nimmt sie so mit ihrer knöchrigen Hand, nimmt sie mich so. Und dann denke ich mir, okay, es ist gut. Ja? Aber es ist natürlich auch eine Riesenwunde, dass der Kontakt zu ihrer Lieblingstochter nicht mehr existent ist. Und dann kommt halt so, in der Eva hat sie sich getäuscht und so irgendwie. Und dann sag halt ich, naja, da habt ihr wahrscheinlich vice versa, da ist halt viel falsch gelaufen, ja, oder so irgendwie, ja.
Und deswegen sehe ich das durchaus auch als ein Potenzial, jetzt als erwachsene Kinder mit unseren Eltern umzugehen und zu sagen, ja, ihr habt uns, ich sage jetzt mal, viel Bildung angedeihen lassen, jetzt können wir diskutieren, wir haben all die Kommunikationsseminare und Teambuilding-Seminare besucht.
Die Gerontosoziologin Katja Wehrheit plädiert in ihrem Buch »Nicht mehr wie immer«, wie wir unsere Eltern im Alter begleiten können, für Empathie und Offenheit in der Kommunikation mit den Eltern. Und das ist leichter gesagt als getan. So gestaltet sich das Gespräch zwischen den erwachsen gewordenen Kindern und ihren alten Eltern oft schwieriger als erwartet, da sich beide Generationen im Laufe der Jahre voneinander entfremdet haben und eine große Unsicherheit herrscht, wie sie miteinander umgehen sollen. Dennoch, weiß Katja Wehrheit aus eigener Erfahrung im Umgang mit ihren Eltern, sei regelmäßiger Kontakt das Wichtigste, wenn es darum geht, schwierige Situationen gemeinsam zu bewältigen.
nicht, dass wir jetzt hier ein Teambuilding-Seminar mit unseren Eltern machen, aber dass wir einfach überlegen, wie können wir ein Problem hier gemeinsam lösen? Wie können wir diskutieren? Und wenn du jetzt gerade das nicht möchtest, weil du gerade noch nicht so weit bist, na gut, dann lassen wir es eben sein, dann machen wir einfach wann anders weiter. Ja? Aber wie ein Erwachsener und nicht wie so, ich sag jetzt mal, ein pubertierender Jugendliche, der irgendwie sagt, na dann eben nicht, rausstapft und nie wieder gesehen wird, so ungefähr.
Wir haben, betont der Soziologe Franz Kolland von der Universität Wien, bei der heute in die Jahre gekommenen Babyboom-Generation erstmals eine Situation, wo sich die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern allgemein verbessert haben, verglichen mit den vorangegangenen Generationen.
Da sind wir schon im Zeitalter der Verhandlungsfamilie und nicht mehr der autoritären Beharrungsfamilie. Also die Eltern geben vor, die Kinder haben zu folgen. Nein, man hat Dinge ausgehandelt. Sexualität ausgehandelt, das Taschengeld ausgehandelt. Das heißt, es ist ja eine starke Beziehung der Kommunikation da. Und das führt auch dazu, dass da nicht auf Distanz gegangen wird, sondern dass das fortgesetzt wird. Nicht, dass diese Kommunikation als solches fortgesetzt wird und eine Einbettung in dieser Familie als solche stattfindet.
Auch sein Schweizer Kollege, der Generationenforscher François Höpflinger, bekräftigt, dass das Verhältnis erwachsener Kinder zu ihren alten Eltern tendenziell besser geworden sei. Trotzdem ließen sich gewisse Dissonanzen in diesen familiären Beziehungsgeflechten nicht vermeiden.
Zum Beispiel werden starke Väter und aktive Mütter werden im hohen Alter pflegebedürftig. Und es findet dann eine Rollenumkehr statt, also die sehr heikel sein kann. Also in dem Sinn, dass immer aktive, selbstständige Mütter dann von ihren Kindern abhängig werden könnten. Und zum Teil, dass diese Rollenumkehrung von jüngeren Menschen, aber auch von den alten Eltern schwierig zu bewältigen ist. Also eine alte Frau hat das mal so formuliert, sie würde sich lieber von einem Roboter baden lassen als vom Sohn. Und das ist ja kein Argument für den Pflegeroboter, sondern zeigt einfach die Intimität einer Rollenumkehrung.
Und noch etwas haben Untersuchungen gezeigt, dass Eltern heutzutage ihre Ansprüche relativ zurückhaltend äußern.
Das heißt, sie haben Ansprüche, die sie aber ihren Töchtern und Söhnen nicht direkt mitteilen, um die Töchter und Söhne nicht immer zu belasten. Und deshalb ist zunehmend häufig, dass man formelle Hilfe und Pflege, zum Beispiel durch Fachleute und familiale Unterstützung kombiniert. Also man erwartet vielleicht von der erwerbstätigen Tochter nicht, dass sie einem jetzt regelmäßig pflegt, aber dass sie mithilft, die professionelle Pflege zu organisieren, dass sie einem unterstützt und dass man zum Beispiel, wenn man pflegebedürftig ist, dass man regelmäßig dann von den Kindern vielleicht nicht regelmäßig Besuche, aber vielleicht mal regelmäßig ein Telefongespräch. Also wir haben auch schon Situationen erlebt in der Region Davos, eine alte Frau mit 3 Töchtern, die hat gesagt, sie gehe jetzt freiwillig ins Pflegeheim, weil dort die Betreuung besser sei. Und das hat natürlich die Töchter, die waren dann schockiert.
Das traditionelle Konzept früher wir, heute ihr, ist zum Auslaufmodell geworden und funktioniert nur mehr in seltenen Fällen. Allein durch die gravierenden Veränderungen der Lebensbedingungen der letzten 30 bis 50 Jahre. Diese Veränderungen haben zu einem Dilemma für die heute 40- bis 60-Jährigen geführt, meint die Sozialpädagogin und Familientherapeutin Birgit Lambers und sieht dessen Ursache in widersprüchlichen Botschaften.
Die eine Botschaft ist eine: kümmer dich gefälligst. Und ne, das hat deine Mutter und deine Großmutter dir ja vorgelebt, wie das geht, das Kümmern. Das ist das richtige Maß. Und andererseits der Unmöglichkeit, auch dadurch, dass wir gar nicht mehr zwangsläufig in räumlicher Nähe mit unseren Eltern leben. Ja, diese zwangsläufige räumliche Nähe, die es noch in der letzten Generation immer gegeben hat, hat dafür gesorgt, dass sich nicht nur Kleinfamilien um die Alten gekümmert haben, nicht nur die Kernfamilie, das heißt die Kinder und die Enkelkinder, sondern dort hat ein großer Familienverbund in räumlicher Nähe gewohnt, oft unterhalb von 50 Kilometern. Und damit hatten die natürlich die Möglichkeit, da gab es viele Köpfe, da gab es Onkel, Tanten, Cousins und jeder hat so ein bisschen gemacht. Für wenige Hochaltrige, die nur kurze Zeit unterstützungsbedürftig waren. Da reden wir heute in einer ganz anderen Dimension.
Birgit Lambers beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Themenkomplex des Alterns und berät in Tagesseminaren vor allem überforderte Angehörige. 2016 erschien ihr Ratgeber mit dem Titel »Wenn die Eltern plötzlich alt sind – wie wir ihnen helfen können, ohne uns selbst zu überfordern.«
Es ist ein Thema, wo wir echte Pioniere sind. Und wenn Sie das Gefühl haben, ich bin eine Rabentochter, ich kümmere mich nicht genug, ich müsste doch, sich bewusst zu machen, ich habe kein individuelles Problem, sondern wir als Gesellschaft haben ein Generationenproblem, wofür wir überhaupt noch gar keine Lösungen haben, weil es so neu ist. Und die ganze Generation der 40- bis 60-Jährigen suchen alle nach Wegen, wie sie das hinbekommen können, etwas zu schenken, ihren Eltern etwas zu geben, ohne darüber selber krank zu werden oder ohne sich völlig aufzugeben. Aber es gibt Riesenunterschiede. Wir machen das heute schon zum Thema. Wir wissen schon, dass wir alt werden. Wir ahnen schon, dass wir nicht mit 70 kerngesund im Bett liegen werden und einfach nicht mehr aufwachen werden. Wir wissen schon, dass wir wahrscheinlich pflegebedürftig werden. Und wir machen es schon mit unseren Kindern zum Thema und sagen, du, ich möchte nicht, dass du irgendwann mal dein Leben für mich aufgibst. Das möchte ich nicht.
Auch Gabriele Drossos möchte an ihre beiden erwachsenen Söhne keine diesbezüglichen Ansprüche stellen. Dennoch äußert sie, nach kurzem Nachdenken, so manche Wünsche an ihr eigenes Altern.
Klar bleiben, solange es als Möglichkeit selbstständig bleiben, in der Eigenverantwortung bleiben können und niemandem zur Last fallen. Und wenn ich mir denke, wünsche ich mir eigentlich, dass meine Söhne das so machen, wie wir es mit der Mutter gemacht haben. Ja? Also wenn es dann, ob das jetzt dann heißt soziales Wohnen oder Wohnen am Waldesrand oder keine Ahnung, wenn man merkt, dass ich es nicht mehr schaffe, dass die einen schönen Platz für mich oder ja, so irgendwie schön finden, der finanziell machbar ist. Also ich möchte nicht, dass das irgendwo Löcher reinreißt.
Dass die Babyboomer die Konfrontation mit dem Alterungsprozess nicht scheuen und ein ausgeprägteres Bewusstsein vom Altern haben als die Generationen vor ihnen, bestätigen auch die Erkenntnisse des Schweizer Generationenforschers François Höpflinger.
Und in Diskussionen mit Töchtern und Söhnen von sehr alten Menschen haben wir zwei Problemfelder herausgefunden. Ein Teil der alten Töchter und Mütter möchten nicht so alt werden wie ihre Eltern. Die möchten vielleicht das Geld ausgeben, solange sie noch können. Und gleichzeitig kommt ein neues Thema vor, das aber auch oft unausgesprochen wird bei sehr alten Menschen, nämlich dass die nachfolgende Generation sich überlegt, ob sie so alt werden möchten.
Zu all diesen Themen gesellt sich ein weiteres Phänomen. Die Sozialpädagogin und Familientherapeutin Birgit Lambers nennt es das sogenannte Wohlfühlparadoxon, das bereits ab dem 30. Lebensjahr auftritt und uns jünger fühlen lässt, als wir tatsächlich sind.
Und je älter wir werden, desto größer wird die Kluft zwischen gefühltem und tatsächlichem Alter. Und der 80-, 90-Jährige, der ignoriert dann auch schon mal 20 Lebensjahre. Er fühlt sich dann eben nicht wie ein 96-Jähriger, sondern wie ein 70-Jähriger oder 75-Jähriger. Und das, was Kinder oft zur Verzweiflung bringt, dieses, mein Gott, wie können die denn ihre eigenen Kompetenzen so viel einschätzen? Das kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt hier vernünftiger bin als meine Eltern. Das hat auch einen Vorteil, weil wenn sich Menschen jünger fühlen, als sie sind, dann sind sie faktisch gesünder, sie sind aktiver und sie tun mehr für sich und für ihre Gesundheit. Aber für die Kinder heißt das dann eben oft, dass sie dann mit Themen zu tun haben, wo sie denken, mein Gott, wie kann denn mein Vater denn nur so unvernünftig sein? Das geht ja gar nicht. Steigt noch in den Apfelbaum mit 90 und sagt, naja, habe ich in den letzten 80 Jahren getan, kann ich jetzt auch. Oder die Mutter, die unbedingt die Fenster in 5 Meter Höhe noch selber putzen muss und die auch ihr Haus noch putzen muss, obwohl sie es kaum noch schafft. Und dann so Sachen sagt wie, Fremde kommen mir nicht ins Haus.
Die Haltung, Fremde kommen mir nicht ins Haus, hat natürlich einen ganz klaren Grund, ergänzt Birgit Lambers, speziell für die Frauen der letzten Generation.
Das war ihr Job, das war ihre Arbeit, das war ihre Identität, dass sie dafür sorgen, dass es zu Hause eben immer sauber ist und dass alles läuft. Und wenn sie da das Zugeständnis machen, das kann ich nicht mehr, dann ist klar, dass sie damit das Gefühl haben, und jetzt gehöre ich zum alten Eisen und jetzt bin ich nur noch eine Last.
Damit haben Frauen von heute wahrscheinlich kaum ein Problem mehr. Sollten ihre erwachsenen Kinder ihnen im Alter eine Haushaltshilfe oder Putzfrau organisieren wollen und obendrein die Bezahlung übernehmen, so würden diese Mütter erwidern:
Kann die bitte auch dreimal in der Woche kommen? Oh, wie wunderbar, vielen Dank.
Nicht nur bei diesem Thema scheiden sich die Generationen. Stichwort Kompetenzen und deren unterschiedliche Wahrnehmung. Birgit Lambers erzählt ein humorvolles Beispiel aus einem ihrer Seminare.
Eine Tochter, Einzelkind, die hatte ganz alte Eltern, die waren 93 und 96 und lebten noch als Alleinversorger in ihrer Wohnung. Und die Tochter wusste, wenn dort einer meiner Eltern zusammenbricht, dann funktioniert das ganze System nicht mehr, weil sie ein sogenanntes interaktives Ehepaar sind. Das heißt, einer hat Kompetenzen, die der andere nicht hat, und zusammen in die Waagschale geworfen sind die extrem lebenstüchtig. Wenn dann aber einer von denen nicht mehr funktioniert, dann bricht das ganze System zusammen. Auf jeden Fall hat Monika dann irgendwann sich ein Herz gefasst. Das ist ganz schwer für sie gewesen. Und hat gesagt, Papa, Mama, wir müssen mal darüber reden, was soll denn mit euch werden, wenn ihr mal nicht mehr könnt. Und die hatte ein ganz gutes Verhältnis zu ihren Eltern und die haben dann ganz wohlwollend und lächelnd, aufmunternd ihre Tochter angeguckt und haben gesagt, ach mein Kind, mach dir doch keine Gedanken darüber. Da können wir mal drüber reden, wenn wir alt sind.